Ihr habt am Silvesterabend mitgekriegt, dass wir über die Jahreslosung von 2022 ausgetauscht haben, eine Predigt gehört haben, uns Gedanken gemacht haben. Und die Jahreslosung von diesem Jahr heißt, der Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und vielleicht werden sich die einen oder anderen noch ganz im Stillen daran erinnern, da stand eine Tür. Ja, wir haben uns überlegt, was es heißt, im Grunde abgewiesen zu sein, draußen zu sein, eingeladen zu sein, zu ihm zu kommen, aber vor allem dann natürlich auch drinnen zu sein, bei ihm eingeladen zu essen, bei ihm das Brot des Lebens zu haben. Das ist das, was ist. Jesus lädt uns ein, wir dürfen bei ihm sein, wir dürfen zu ihm kommen. Er hilft uns, ihn zu finden. Das waren so die Grundaussagen dieser Predigt. Und an diesem Abend haben wir ja alle oder viele von uns Losungen gezogen für sich selber und ich habe eine gezogen für uns als Gemeinde hier, wo wir miteinander unterwegs sind. Und diese Losung, jetzt kann man die erste Folie, kann man dann jetzt an die Wand schmeißen, die heißt, ihr seid die Gesegneten des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist eine ältere Übersetzung, da gibt es noch ein Genitiv, die Gesegneten des Herrn. In den neueren Übersetzungen heißt es, gesegnet seid ihr vom Herrn. Da gibt es kein Genitiv mehr, da wird der Genitiv durch den Dativ ersetzt, ja, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist einfach der deutschen Sprache jetzt, der Veränderung der deutschen Sprache angeglichen. Wir benutzen den Genitiv fast nicht mehr. Ja, deshalb hier, gesegnet seid ihr vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist also die Losung, die wir gezogen haben für die Gemeinde und ich habe es in den vergangenen Jahren immer so gehalten und will es auch, wenn es irgendwie möglich ist, in der Zukunft das auch tun, dass man nicht nur eine Losung zieht und dann die einmal vorliest, sondern sich wenigstens einmal im Jahr Gedanken darüber macht, was bedeutet das jetzt für uns, was will der Text denn vielleicht dann auch sagen. Genau, und darum geht's heute. Gesegnete des Herrn sind wir und dieser Herr hat Himmel und Erde gemacht. Der Vers kommt aus dem Psalm 115 und man sollte immer den Kontext lesen, das wollen wir jetzt auch gemeinsam tun. Wir lesen den gesamten Psalm. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen bereite Ehre. Hilf uns um deiner Gnade und Treue willen. Warum sollten die anderen Völker Grund finden zu sagen, wo ist nun ihr Gott? Unser Gott ist im Himmel. Alles, was ihm gefällt, das führt er auch aus. Die Götzen der fremden Völker hingegen sind Figuren aus Silber und Gold, ein Machwerk von Menschenhand. Einen Mund haben sie, doch sprechen können sie nicht. Augen haben sie, sehen aber nichts. Ohren haben sie und können nicht hören. Sie haben eine Nase und riechen damit nichts. Mit ihren Händen können sie nichts ertasten. Mit ihren Füßen nicht einen Schritt gehen. Kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Genauso hilflos sind die Menschen, die sie angefertigt haben und jeder, der auf solche Götzen vertraut. Du aber, Israel, vertraue auf den Herrn. Ja, er ist ihre Hilfe und der Schild, der sie schützt. Ihre Nachkommen Aarons, vertraut auf den Herrn. Ja, er ist ihre Hilfe und der Schild, der sie schützt. Ihr, die ihr Ehrfurcht habt vor dem Herrn, vertraut auf den Herrn. Ja, er ist ihre Hilfe und der Schild, der sie schützt. Der Herr hat uns gedacht und wird uns segnen. Er wird alle Israeliten segnen. Er wird alle Nachkommen Aarons segnen. Er wird die segnen, die Ehrfurcht vor dem Herrn haben, die Kleinen wie die Großen. Der Herr wird euch noch zahlreicher werden lassen, euch und eure Kinder. Und jetzt der Vers. Ihr seid gesegnet vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der Himmel gehört allein dem Herrn, der Erde, die Erde aber hat er den Menschen anvertraut. Die Toten können den Herrn nicht loben, keiner von denen, die in die Stille des Totenreichs hinab müssen. Wir aber, die wir leben, wollen den Herrn preisen, jetzt und in alle Ewigkeit. Psalm 115 nach der neuen Genfer Übersetzung, was auch eine sehr gute Übersetzung ist, leider noch nicht vollständig alles übersetzt. Wer segnet hier überhaupt? Wer ist der Segnende? Der Segnende ist zuerst einmal der Schöpfer, so heißt es in dem Text. Der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er, der alles gemacht hat, dem alles zu Füßen liegt. Wenn man so durchs Leben geht, stellt man vieles oft nicht mehr fest, denn es ist Alltag geworden. Es ist selbstverständlich, dass es, wenn es geschneit hat, dass es auf den Bäumen weiß ist. Es ist selbstverständlich, dass es in wenigen Wochen wieder anfängt zu blühen und zu treiben und die Bäume wieder ausschlagen. Es ist selbstverständlich, dass es einfach schön ist, ja, wenn dann der Bach durch das Tal plätschert. Man nimmt es gar nicht mehr wahr. Und ich glaube, wir sollten uns immer wieder neu darauf hinleiten lassen, immer neu uns daraufhin trainieren, uns es zeigen lassen, die Schönheit und damit die Größe der Schöpfung und die Größe Gottes des Schöpfers, der alles gemacht hat und alles tut und alles im Grunde unter seiner Füßen liegt. Da gibt es einen Gott, der alles, was wir sehen, alles, was wir genießen, alles, was wir haben dürfen, für uns zubereitet hat. Und das ist größer wie Sellenroth und größer wie Höckersdorf und größer wie US. Das ist die ganze Welt. Das ist auch der Amazonas. Das sind auch die Wälder im Kongo. Das ist auch der Himalaya. Und er hat uns gemacht. So verschieden, so wunderbar wir sind. Und er hat jeden Einzelnen individuell gemacht und nicht nur die Menschen, jedes Tier, jede Pflanze einzeln individuell gemacht. In jeder Pflanze liegt seine persönliche Identität. Was ist das für ein Gott? Was ist das für eine Liebe, die durch die Schöpfung uns immer wieder entgegenstrahlt? Außerhalb von der Gemeinde würde man das Wort Achtsamkeit jetzt benutzen. Wir müssen wieder neu lernen, achtsam in der Achtsamkeit durch das Leben zu gehen und die Dinge um uns herum wahrnehmen, dass sie uns auch auferbauen, dass sie uns im Grunde etwas bedeuten. Ich glaube, wir als Christen können dieses Wort gerne zwar nicht ganz so füllen wie die Nicht-Christen, aber genauso benutzen. Achtsam werden auf das Geschenk Gottes der Schöpfung. Staunen lernen über den Schöpfer, der uns segnet. Und gleichzeitig sagt der Text dann, der Himmel gehört ihm allein. Der Himmel gehört ihm allein. Alles liegt unter seinen Füßen. Er hat die Macht über alles. Das bedeutet letztlich, er ist nicht nur der Schöpfer, der uns so liebt und uns begegnet in seiner Schöpfung. Er ist auch der, der die Schöpfung erhält, der alles in diesem Universum unter seinen Füßen hat. Nichts in dieser Welt geschieht, ohne dass er es weiß. Und er es letztlich zulässt. Es geschieht manches, was er nicht will, aber er lässt es zumindest zu. Wenn er nicht will, dann wird es nicht passieren. Er hat Wege, er hat die Kraft, er hat die Macht über allem. Er ist der Herr über alles. Und da dürft ihr gerne, wenn mal wieder nachts sternenklarer Himmel ist, es passiert ja ab und zu mal, könnt ihr mal nachts mal 5 Minuten vor die Tür gehen. Und wenn ihr wirklich alles sehen wollt oder ein bisschen mehr sehen wollt, fahrt mal 2 Kilometer aus eurem Dorf raus, so auf seinen Hügel. Und dann schaut mal in den Himmel. Die Vielzahl der Sterne, die sich alle bewegen, die alle auf ihren Laufbahnen unterwegs sind. Und dieser Herr, der uns segnet, hat das alles in seiner Hand, in seiner Macht. Er dirigiert, er leitet, er hält es zusammen. Der Schöpfer, derjenige, der Macht hat, segnet. Aber hier kommt auch noch das Wort der Herr vor. Der Herr ist derjenige, der segnet. Und der Herr ist immer einer auch, der die Autorität hat, der vorsteht, dem wir unterstehen. er die Autorität über der Erde, über meinem Leben, über meinem Sein, ist derjenige, der hier segnet. Im Text wird das nochmal deutlich gemacht. Dieser Herr, diese Macht über allem, der, der alles erhält, der Herr über allem, der ist anders wie die Götter, die die Menschen anbeten, ihnen nacheifern. Und vielleicht denken wir, ja, im Alten Testament, da gab es ja viele Götter. Da gab es ja Menschen, die sich diese Figuren dahingestellt haben, Dianas und so weiter, und ihnen dann diese angebetet haben. Auch wir heute haben unsere Götter. Und eines unserer vielen Göttern ist mit Sicherheit Macht und Reichtum und Dinge, die wir besitzen, was uns letztlich in Besitz hält. Aber diese Götter, denen die Menschen, die Israeliten oder viele Israeliten damals nachgeeifert sind, denen wir heute nacheifern, diese können nicht reden. Sie haben keinen Mund, sie haben keine Augen, sie haben keine Ohren, sie haben keine Nase, sie haben keine Hände, sie haben keine Füße, sie können nicht sprechen. Das sind nur im Grunde tote Dinge. Sie sind nicht lebendig. Das ist alles vergänglich. Das bringt alles nicht weiter. Aber dieser Gott ist lebendig. Er lebt. Und an dieser Stelle passt es ganz wichtig, dass wir natürlich jetzt nicht im Alten Testament stehen bleiben, sondern den Sprung ins Neue Testament wagen. Dieser Gott ist lebendig in Jesus Christus. Wo wir gefeiert haben vor wenigen Wochen, dass er Mensch geworden ist, dass er zu uns gekommen ist. Wo wir in wenigen Monaten dann im Grunde das Osterfest begehen. Dieser Mensch, Jesus Christus, dieser Gott, dieser Sohn Gottes, der auferstanden ist und lebt und uns durch den Heiligen Geist begegnet. Der Lebendige segnet uns. Nicht so irgendeine Macht, irgendetwas Unscheinbares, irgendetwas, was wir nicht klar wissen, ob es ist oder nicht. Nein, der lebendige Gott, der uns begegnet in Jesus Christus durch den Heiligen Geist, der ist derjenige, der uns segnet. Alleine das könnte uns ja schon froh machen. Wir haben einen Gott, wir haben einen Herrn, wir haben einen Schöpfer, wir haben jemanden, der die Macht hat über alle Schöpfung, auch über unser Leben. Und dieser Herr kümmert sich um mich. Und da muss es noch gar nicht klar sein, was es jetzt in diesem Psalm überhaupt damit im Inhalt, was es segnen bedeutet für diesen Psalmisten. Da ist jemand, der kümmert sich um mich. Dem bin ich nicht egal. Herrlich. Ich weiß nicht, wie es dem einen geht oder dem anderen in unserer Gemeinde. Ich könnte mir vorstellen, wir alle erleben immer wieder Momente, wo wir uns recht einsam fühlen. Wo wir recht allein sind. Wo wir denken, ja, und wer ist jetzt mit uns unterwegs? Vielleicht manchmal sogar in unseren Ehen, wo man Gedanken haben, ja, aber jetzt... Wir sind zwar da, wir sind da zweimal und reden, wir reden miteinander, aber verstehen tut mich mein Partner gerade im Moment nicht. Aber ich habe einen Gott. Ich habe einen Herrn. Und ich habe jemand, der liebt mich so, dass er diese wunderbare Schöpfung, diese wunderbare Welt gemacht hat. Der alles erhalten hat, dem alles unter seine Füßen liegt. Der die Macht hat über alles. Der Herr ist über Leben und Tod. Der Herr ist über alles, was in dieser Welt geschieht. Und dieser Herr ist da und er begegnet mir. Ich bin nicht alleine. Danke. Danke, Herr, dass du da bist. Danke, Herr, dass du dich um mich kümmerst. Danke, Herr, dass du mich siehst. Danke, Herr, dass du mich nicht alleine lässt dieses Jahr, dieses kommende Jahr, wo wir jetzt gerade angefangen hast. haben. Aber wie wird gesegnet? Was sagt der Psalm dazu da aus? Vers 9, Vers 10 und Vers 11 sind die Hauptaussagen in diesem Psalm darüber. Dreimal wird es betont. Dreimal wird es wiederholt. Ja, er ist ihre Hilfe und der Schild, der sie schützt. Im nächsten Vers wieder. Ja, er ist ihre Hilfe und der Schild, der sie schützt. Und dann noch einmal. Ja, er ist ihre Hilfe und der Schild, der sie schützt. Das ist für den Psalmisten der Segen Gottes oder der Kern des Segen Gottes. Er ist es, nicht irgendjemand, nicht ein guter Freund, nicht irgendjemand von der Gemeinde. Er ist es, der Herr, der über allem steht, der mich so liebt, dass er mich so beschenkt, der Macht hat über allem, der Herr ist über meinem Leben. Er ist es. Er ist es, der Hilfe und Schild ist. Zwei Begriffe, die wir natürlich einordnen müssen. Hilfe ist relativ einfach. Das ist ein Wort, was wir ständig weiterhin benutzen, was wir auch einordnen können. Ja, er unterstützt mich, er hilft mir auf dem Weg. Er trägt mich, er gibt mir die Kraft, er gibt mir die Ausrichtung, er führt, er leitet. Er nimmt mich in den Arm, er tröstet mich. Er hilft mir, wenn ich Hilfe benötige. Er ist an meiner Seite. Da könnte man noch viele Begriffe und viele Gedanken da noch mit hineinnehmen, was es bedeutet. Er, der Herr, der Gott, der mir in Jesus begegnet, er hilft mir tagtäglich. Wenn ich morgens aufstehe, vielleicht Mühe habe aufzustehen. Wenn ich tagsüber keine Kraft mehr habe. Wenn ich mir überlege, wie die nächsten Monate stattfinden sollen, wie das funktionieren soll, wie das überhaupt gehen soll, was alles vor mir steht wie ein Berg. Er hilft mir. Er lässt mich nicht alleine. Er geht jeden Schritt, jeden Tag, jeden Augenblick mit. In jede Begegnung geht er mit mir hinein. Und er bringt mich hindurch. Er ist meine Hilfe. Der zweite Begriff ist ein bisschen schwieriger, aber auch verständlich natürlich, das Schild. Wir benutzen kein Schild mehr. Und wir haben alle sehr wenig zu tun mit Krieg. Ist auch gut so. Ja, hoffentlich dauert es noch ein bisschen, bis es wieder anfängt. Aber damals war das gang und gäbe. Das Schild der Soldaten, die sie beschützt haben, das war ein Schutz. Da konnten die anderen Steine schmeißen, da konnten die anderen feurige Pfeile schießen. Die haben das Schild vor sich gehalten und das Schild hat alles abgewehrt. Da ging nichts durch. Das war der Schutz, das Schild. Also dieser Gott, dieser segnende Gott in Jesus Christus, dieser Herr, dieser Schöpfer, der die Macht hat über alles, dieser Herr ist nicht nur eine Hilfe in meinem Alltag, er ist auch jemand, der mich beschützt in meinem Leben. Jetzt kommen wir natürlich an der Stelle wieder, wie so oft in diesen Aussagen der Bibel, an unsere schnellen Grenzen, an unsere gedanklichen Grenzen. Ja, aber wenn Gott mich beschützt, warum passiert das dann in meinem Leben? Wieso muss ich das dann erleben? An der Stelle habe ich ja schon oft gesagt, dann werde ich es auch in den nächsten Jahren wiederholen. Ich habe nicht für alles eine Antwort. Und ich weiß es nicht, warum das Gott tut. Ich kann das nicht einordnen. Vieles kann ich nicht einordnen. Aber ich weiß von der Bibel, wenn Gott mich nicht beschützen würde, wäre es noch schlimmer. Das weiß ich. Wenn Gott mich nicht beschützen würde, würde es über meine Kräfte gehen. Dann könnte ich es nicht ertragen. Dann könnte ich nicht durchkommen. Er bringt mich durch und er beschützt mich in meinem Leben. Und darauf vertraue ich. Und manchmal kriegt man so einen Moment, so einen Augenblick, nimmt man es wahr, dass der Schutz Gottes da ist. Wenn man auf dem Hocker steht und dann abrutscht, man auf dem Boden landet und nichts gebrochen ist. Wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, dann plötzlich vor einem einer ausschert, 2 Meter vor der Flussstange, und man nicht ins Schleudern kommt. Wenn man plötzlich wahrnimmt, dass man trotz gesundheitlicher oder verwandtschaftlicher Not doch gesund ist, obwohl andere in der Verwandtschaft das alles hatten oder vieles hatten und vieles bekommen haben, man es selber aber nicht bekommen hat. Nochmal, das ist nicht die Antwort auf die Situation, dass es dann einer bekommt und einer hat. Darauf habe ich keine Antwort. Das weiß ich nicht. Und das ist dann von der Kanzel salopp hier runter zu sagen, okay, das ist für euch, dass ihr erzogen werdet und dass ihr auf euch, dass ihr wachsen könnt, dass ihr weiterkommt in eurem Leben, was alles richtig ist und alles gut und dass vielleicht alles auch mal gesagt werden muss, aber das ist dann sehr, sehr schwierig einzuordnen, wenn man in der Situation steckt. Aber ich weiß, mein Herr ist ein Schutzwall um mein Leben. Und ich brauche diesen Schutzwall in meinem Leben. Sonst könnte ich nicht bestehen. Sonst wären die Angriffe des Teufels, des Bösen, der mich immer wieder verleiten will, dass ich falle an bestimmten Punkten meines Lebens, wären noch größer. Und ich könnte noch weniger widerstehen. Und ich würde noch öfters was sagen, was ich nicht sagen will. Wenn ich den Schutz Gottes nicht hätte, wenn ich den Schutz Jesu in meinem Leben nicht erleben dürfte. Ja, er ist meine Hilfe und mein Schild, mein Schutz. In der Bibel wird dann oft auch das Bild der Burg benutzt. Ja, meine Burg, wo ich mich im Grunde zurückziehen kann. Ja, er schützt mich. Mein Herr segnet mich, er ist da, er umgibt mich, er hilft mir durch mein Leben, er ist mein Schild und er ist mein Schutz. Aber im Text wird noch was anderes gesagt, was wir oft auch nicht richtig einordnen können. Da wird gesagt, er wird die segnen, die Ehrfurcht haben vor dem Herrn. Also da wird deutlich, dass der Psalm weit über die Israeliten hinausgeht, was natürlich klar ist, der Psalm 115 ist zuerst einmal für die Israeliten gesprochen, aber an diesem Vers wird dann deutlich, Vers 13, er ist nicht nur für die Israeliten gesprochen, er ist für alle gesprochen, die den Herrn fürchten, die Ehrfurcht haben vor dem Herrn, die Kleinen und die Großen, alle. Und jetzt heißt es hier, der Herr wird euch noch zahlreicher werden lassen, euch und eure Kinder. Im Alten Testament hat es oft geheißen, dass die Familien gewachsen sind. Und da waren dann 10 Kinder, 12 Kinder, 20 Kinder und die Herden wurden immer größer. Ja, die Ländereien waren ja da. Ich weiß nicht genau, ob man das heute wirklich als Segen bezeichnen sollte, wenn wir dann alle 15 Kinder hätten hier und dann alle nicht mehr wissen, wo wir unsere Kinder unterbringen können in unseren Häusern. Ja, Kinder sind mit Sicherheit ein Segen, das möchte ich gar nicht bezweifeln. Und ich bin froh für unsere Kinder, die Gott uns geschenkt hat. Und viele Leute leiden darunter, wenn sie keine Kinder haben. Möchte ich damit gar nicht aussagen. Bitte verstehe mich da recht. Ja, ob es wirklich ein Segen wäre, wenn wir jetzt alle mit 15, 20 Kindern da ankommen würden, weiß ich nicht in unserer heutigen Zeit. Ja, kann man darüber diskutieren, kann man vielleicht auch anderer Meinung sein. Damals war das mit Sicherheit so. Aber was bedeutete das damals? Damals waren Kinder nicht nur Kinder, die man im Grunde versucht zu erziehen und dass sie groß werden, dass sie selbstständig werden, dass sie ihr eigenes Leben im Grunde führen können. Damals waren Kinder die Garantie für die Zukunft. Da gab es keine Rente. Da gab es keine Krankenversicherung. Da gab es nicht die sozialen Absicherungen, die wir im Grunde heute haben. Wenn man diese Kinder, diese zahlreichen Kinder nicht hatte, dann armer Mensch, der du alt geworden bist. Dann warst du am Ende. Dann warst du alleine. Ja, und dann bist du abgerutscht ins absolute Armut, ohne irgendetwas. Also Kinder in dem Sinne, diese Nachkommen, diese zahlreichen Nachkommen, die hier versprochen wurden, ist letztlich eine Zusicherung der Zukunft. Ich gebe dir eine Zukunft. Ich sorge dafür, dass es dir gut geht, auch im Alter, und dass es weitergeht mit deiner Familie, mit deinem Volk, dass es nicht aufhört. Ich segne dich, dass du im Grunde weiterleben kannst durch die Kinder, Kindeskinder, Kindeskinders, Kindergärtner. Weiter. Das war die Zusage. Ich möchte das aber auch auf uns beziehen dürfen, an dieser Stelle. Jetzt nicht auf uns persönlich, auf mich persönlich, sondern auf uns als Volk Gottes, für uns als neutestamentliche Gemeinde. Auch wir haben von Gott die Zusage, er wird dafür sorgen, dass wir eine Zukunft haben. Und das müssen wir uns als Hauptamtliche in dieser Zeit, in der wir unterwegs sind, immer wieder auch selber sagen. Wir haben eine Zukunft. Nicht, weil wir die Methode haben und nicht, weil wir es im Griff haben und nicht, weil wir wissen, wie es geht und nicht, weil wir irgendwann einmal das Ruder rumreißen und dann es wieder aufwärts geht mit unseren Gemeinden. Nein, weil der Herr, der Schöpfer, der die Macht hat über alles, weil er uns segnet in der Gemeinde und mit der Gemeinde. Er spricht uns zu, dass er dafür sorgt, dass die Seinen, damals war es Volk Israel und heute leben wir in der Zeit, es ist die Gemeinde. Dass die Gemeinde eine Zukunft hat. Er segnet uns. Das hat mich sehr froh gemacht in der Vorbereitung. Denn manchmal ist der Druck natürlich schon da. Die Erwartung, die man sich selber hat, die Erwartung, die man meint, dass andere an ihn haben, vielleicht haben sie es ja auch, ich weiß es ja nicht. Die Erwartungen, die an Gemeinde gestellt wird, die Erwartungen, die an Verband gestellt wird, was die alles sollen und können müssen und machen müssen. Nein, der Herr spricht uns zu, dass er uns segnet. Und das war der Vers, den wir uns als Gemeinde gezogen haben. Dass er uns als Gemeinde hier zusammen segnet und dass er uns garantiert, dass wir eine Zukunft haben, dass es weitergeht, dass es nicht irgendwann aufhört, dass er seine Hand über uns hält. Da könnte man an dieser Stelle auch noch andere Bibelverse dazu nehmen, wo die Verheißungen Gottes eindeutig sind, dass er dafür sorgt, dass die Gemeinde bis zum letzten Moment, wenn er wiederkommt, besteht. Vielleicht nicht in der Art und Weise, wie wir es kennen, vielleicht nicht in der Art und Weise, wie wir es gerne hätten, vielleicht nicht in dieser Art und Weise, wie wir es im Moment vorstellen. Aber Gemeinde, Volk Gottes, Menschen, die mit ihm unterwegs sind, Menschen, die zusammengestellt sind, um ihn anzubeten, um seine Ehre in diese Welt zu bringen, wird es geben, bis er wiederkommt. Und ja, dann anschließend ja sowieso im Himmel. Ja, wir. Die wir ihn anbeten, die ihn erkennen, die die Ehrfurcht haben vor ihm, die wissen, wer der Segnende ist, die erkennen dürfen, dass er der Segnende ist, dürfen in der Gewissheit, in der Zuversicht, unter der Verheißung leben, dass er für unsere Zukunft sorgt oder dass er uns die Zukunft verheißt und die Zukunft schenkt. Aber es gibt noch eine Aussage in diesem Psalm, die wir auch noch anschauen müssen. Jetzt muss ich gucken, dass ich Geschwindigkeit aufnehme. Ganz unten auf dem Bild. Genauso hilflos sind die Menschen, die sie angefertigt haben, und jeder, der auf solche Götzen vertraut, stehen unter dieser ganzen Aufzählungen von Mund, Augen, Ohren, Nase und so weiter.
Also er spricht davon, dass nicht nur die Götzen tot sind, sondern auch die, die an die Götzen glauben, tot sind, nicht lebendig. Und damit sagt der Psalmist auch aus, wenn du aber an den Gott glaubst, an den lebendigen Gott glaubst, dann bist du nicht tot. Genau so hilflos sind die Menschen. Dann sind wir nicht hilflos. Dann dürfen auch wir lebendig sein und das Leben im Grunde erleben und wahrnehmen. Und das bedeutet, dann haben wir Mund, Augen, Ohren, Nasen, Hände, Füße und eine Stimme. Das sind die Dinge, die der Psalmist hier andeutet. Wir, die wir nämlich nicht glauben an diese toten Götter, werden durch den lebendigen Gott, der uns segnet, lebendig gemacht. Und unser Mund, unsere Augen, unsere Ohren, unsere Nase, unsere Hände, unsere Füße, unsere Stimme sind nicht tot, sondern wir sind lebendig. Und was bedeutet das jetzt? Wir haben einen Mund als Gesegnete des Herrn, die von den Taten Gottes reden können. Ich als Gesegneter, der das wahrgenommen habe, bekomme von Gott einen Mund geschenkt, dass ich ihn bezeugen darf, dass ich ihn bekennen darf, dass ich seine Größe groß machen darf in dieser Erde, in meinem Umfeld, in meinem Dorf. Da dürft ihr jetzt dieses Hilfsverb gerne einsetzen, wie ihr wollt. Wir sollen reden, wir können reden oder wir tun es einfach, reden. Ich glaube, je nach Situation brauchen wir verschiedene Hilfsverben. Verleiner fragte eine, ja, wenn du der Gesegnete des Herrn bist, dann sollst du reden. Und der andere braucht die Zusage, wenn du der Gesegnete des Herrn bist, dann kannst du reden. Hab keine Angst. Und der andere braucht vielleicht die Zusage, wenn du der Gesegnete des Herrn bist, dann redest du. Dann läuft an deinem Mund über das, was an deinem Herzen voll ist, weil du dem Gott begegnet bist. Ja, der Heilige Geist schenkt uns die Worte, die wir dann zu reden haben. Wir haben aber auch den Augen. Augen, die die Liebe Gottes sehen können. Augen, die die Liebe Gottes erkennen können in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unserem Miteinander. Die im Grunde immer wieder von Gott her ausgerichtet werden, auch das zu sehen und nicht immer hängen zu bleiben an den Dingen, die nicht sind und besser sein könnten oder schlecht sind oder mühsam sind oder traurig sind oder schwer sind. Nein, wo wir die Liebe Gottes erkennen können im Miteinander, in unserem Leben, in den Führungen, weil der Heilige Geist uns die Augen öffnet. Als Gesegneter Gottes habe ich einen Mund, der von den Taten Gottes redet und ich habe Augen, die die Liebe Gottes in meinem Leben erkennen und ich habe Ohren, die das Wort Gottes hören. Und da habe ich noch ein Auf eingebaut. Das eine bedeutet natürlich, ich höre das Wort Gottes. Gott redet durch die Bibel. Er redet durch dieses Wort, mit dem wir uns beschäftigen. Wenn wir morgens oder abends oder mittags irgendwann die Bibel lesen, wenn wir es aufschlagen, wenn wir die Losung lesen, wenn wir in der Bibelstunde sind, in einem Hauskreis sind, wenn wir im Gottesdienst sind, Gott redet zu uns. Es geht nicht nur da rein und da wieder raus. Er redet. Ich werde auferbaut, ich werde ermutigt, ich werde ermahnt. Aber ich kann auch hören auf das Wort Gottes. Es verändert mich. Es bewirkt etwas. Ich werde anders. Ich darf wachsen in meiner Heiligung. Ich habe auch eine Nase, die die Schönheit der Schöpfung riecht. Und wenn jetzt in wenigen Monaten, keine Ahnung, wann es in Vogelsberg passiert, in anderen Teilen Deutschlands geht es so im März etwa los. Ja, wenn die ersten Blumen dann wieder blühen, ja, dann geht mal raus in den Garten und steckt mal eure Nase in die verschiedenen Blumen, die da blühen in eurem Garten. jeder Geruch ein Gedicht. Jede Pflanze ein eigener, wunderbarer Duft, der durch unsere Nase zieht. Ja, wir haben Nasen, die im Grunde die Schöpfung Gottes auch an dieser Stelle erkennen können. Wir haben Hände. Wir haben Hände, die anderen unter die Arme greifen. Wir haben Hände, die die Gottesliebe lebendig machen in unserem Miteinander. Als Gesegneter des Herrn darf ich im Grunde den Segen ein Stück weit weitergeben. Diese Nähe, diese Hilfe, diese Unterstützung, diese Liebe, dieses Begegnen darf ich weitergeben. Ich darf Liebe zeigen, weil er mir Liebe gezeigt hat in seiner Segnung, in seinem Segnen. Ich sehe den anderen, ich nehme ihn wahr. Und ich helfe, ich unterstütze, ich trage. Ich bin für ihn da. Als Gesegneter des Herrn benütze ich nicht nur die Hände, um mich schön zu machen. Dass ich ja keine Falten kriege und dass ja nichts passiert in meinem Leben. Als Gesegneter des Herrn setze ich die Hände ein für andere. Und ich habe Füße. Füße, dass ich zu denjenigen gehe, die das Evangelium brauchen. Ich habe Füße von Gott gegeben, dass mir die Menschen auf dem Herzen liegen, die von Jesus Christus nichts wissen. Die keine Ahnung haben von diesem segnenden Herrn. Die total verängstigt sind in dieser ganzen Situation von Corona und überhaupt von Leben. Die vielleicht kurz vorm Tod stehen und gar nichts wissen, damit umzugehen. Die ganze Situation oft nicht einordnen können. Ich habe Füße, um zu ihnen zu gehen. Dass ich meinen Nachbar kenne. Und wenn ich zu ihm gehe, habe ich dann auch einen Mund, da können wir es gerne zusammennehmen. Einen Mund und einen Heiligen Geist, dass ich von ihm, von meinem Gott reden kann. Und dass es nämlich nicht nur um Fußball geht. Da müssen wir anfangen, keine Frage. Aber wir müssen bei Jesus aufhören. Und ich habe schon eine Stimme. Eine Stimme, die Gott lobt. Die Gott preist. Die Gott ehrt. Und da dürfen wir gerne anfangen mit den Lobliedern, die wir miteinander singen. Und es ist manchmal schade, dass wir halt immer noch mit Maske singen dürfen. Vielleicht wird es im Sommer mal wieder besser, dass man auch mal wieder ohne Maske singen darf und dass wir vielleicht noch ein bisschen lauter singen dürfen. Ja, ich hoffe mal, dass es irgendwann mal passiert. Aber es geht weit darüber hinaus. Ich darf mit meiner Stimme zur Ehre Gottes sein. Ich darf ihn groß machen. Ich darf ihn loben, preisen. Das sind die Begriffe, die wir in der deutschen Sprache haben. Wir sind, ich bin gesegnet von meinem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, dass du, mein Gott, gelobt wirst. Warum habe ich das so formuliert? Unten drunter zwei Bibelverse, auch aus diesem Psalm. Wir aber, die wir leben wollen, den Herrn preisen, jetzt und in alle Ewigkeit. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen bereite Ehre. Ich bin gesegnet, dass mein Gott gelobt wird. Dass mein Gott groß wird. Ja, in dem Psalm wird dann noch angedeutet, ja, warum sollen die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Nein, Gott segnet uns, dass er groß wird in dieser Erde, auf dieser Welt, in unseren Beziehungen, in unserem Miteinander. Das macht mich in diesem Moment ganz, ganz demütig. Es geht nicht um mich. Ich bin nicht die Achse dieser Welt. Ich bin nicht derjenige und diejenige, die sich um alles dreht. Es geht nur um ihn. Um ihn. Zu seiner Ehre, zu seinem Lob, zu seinem Preis. Und deshalb begegnet mir Gott. Und deshalb bringt mich Gott ein oder setzt mich ein. Und wenn ich das ein Stück weit verstehen will, ich glaube, das werden wir nie endgültig verstehen, aber wenn wir das ein Stück weit verstehen, können wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle Dinge in unserem Leben ganz anders einordnen. Wenn es nämlich nicht um mich geht, sondern um ihn, dann kann sogar ein Krankenhausaufenthalt zu seiner Ehre dienen. Wenn es um mich geht, dann ist es schwierig. Wenn es aber um ihn geht, dann kann sogar ein Scheitern in meinem Leben zu seiner Ehre dienen. Deshalb segnet er uns, dass er geehrt wird. Nicht, dass es mir besser geht. Mein schönes Bild, dass ich auf der A5 unterwegs bin. Nein, es sind Gebirgswege, auf denen mich Gott leitet und lenkt. Aber er bringt mich durch. Er segnet mich. Er lässt mich nicht allein. Er, der Schöpfer, der Herr. Und er macht mich, er, der Lebendige, macht mich lebendig zu seiner Ehre und zu seinem Ruhm. Amen. Lasst uns beten. Ja, Vater, wir danken dir. Wir danken dir für diesen Vers, den du uns gegeben hast. Wir danken dir für diesen Psalm, der uns anspricht, der uns herausfordert. Wir danken dir für die Begegnung, die wir haben dürfen durch dein Wort. Wir danken dir, dass du der Segnende bist. Ja, dass nicht wir Menschen uns segnen und irgendwie uns was Gutes tun. Nein, dass du derjenige bist, der handelt. Aber wir danken dir auch, dass du uns einsetzt, dass du uns gebrauchst, dass wir uns untereinander begegnen dürfen. Habe Dank, dass wir Gesegnete sind. Habe Dank für deine Verheißung und deine Zusagen. Habe Dank für dein Wort. Habe Dank, dass du der Lebendige, lebendig bist und sein möchtest in meinem Leben. So befehlen wir uns dir jetzt an, auch ganz bewusst für dieses Jahr. Begleite du uns und lass uns das erleben, dass dieses Wort Wirklichkeit ist und Wirklichkeit bleibt. Amen.